Herzlich willkommen. Hallo von uns. Hallo bei einer ganz, ganz besonderen Folge Climate Gossip. Und das Lustige ist, die Zahlen, die reihen sich auch so ein bisschen aneinander. Das ist tatsächlich die 30. Folge Climate Gossip. Ja, es ist die 30. Klimakonferenz in Belém. Wir haben es ja eben schon gehört.
Stimmt.
Ja. Und wir sind ganz happy, dass wir das jetzt schon 30 Folgen machen können, ne?
Ja, total. Also sehr schön, dass wir auch heute hier sein dürfen. Ihr habt es gerade schon gehört, wir hatten eine kleine Pause in den letzten Monaten und sind jetzt aber zurück und hier sein zu dürfen, ist so ziemlich das Coolste, wenn man gerade irgendwie eine längere Pause gemacht hat. Deswegen sehr cool, dass ihr auch alle da seid.
Ja, und vielleicht für die Leute, die jetzt einfach nur zuhören. Wir sitzen hier in einem sehr, sehr schönen Raum. Man kann, also es ist verglast, man kann richtig schön nach draußen schauen und es ist so sehr heimelig. Also eigentlich so ein bisschen Wohnzimmer-Chill-Vibes und das passt eigentlich auch ganz
perfekt
gut zu unserem Konzept, weil so sitzen wir normalerweise auch auf dem Sofa.
Ja.
Ungefähr mit der Lichtstimmung auch.
Normalerweise genauso. Indirektes Licht bei mir auf der Couch, weil wir, eigentlich ist auch da der Podcast entstanden, kann man sagen. Also
ja,
Climate Gossip ist so eine Idee von Samira und mir, weil wir so gemerkt haben, dass wir sehr viel, sehr oft über Klimapolitik sprechen, auch privat. Und dann dachten, es gibt so viel, was wir in unserer Arbeit als Klimajournalistinnen einfach gar nicht unterbekommen und eigentlich aber erzählen möchten, weil es so viele Zusammenhänge gibt und eben auch jede Menge Gossip. Und haben uns dann gedacht, dann lass uns das doch einfach mal aufnehmen für uns. Mal schauen, ob es jemand hört. Und das ist dann passiert. Und deswegen machen wir das jetzt seit 30 Folgen.
Ja, und ich meine, Gossip ist ein gutes Stichwort. Wir wollen ja heute auch ein bisschen gossipen über die Klimakonferenz in Belém und was da alles so passiert. Weil ich finde, das, was da so hinter den Kulissen stattfindet, ist eigentlich immer so das, was mein Politik-Nerd-Herz höher schlagen lässt. Weil da einfach wirklich sehr viele Dinge passieren, Gespräche auf den Fluren in letzter Minute, Delegationen, die irgendwie, keine Ahnung, über Flure rennen, um mit anderen Leuten zu sprechen. Und das ist ja eigentlich der Part, der bei so einer normalen Berichterstattung einfach rausfällt, wo wir gesagt haben, eigentlich voll geil, ist wie so eine Netflix-Serie. Darüber wollen wir ein bisschen gossipen.
Ja, total. Also du hast ja schon gesagt. Und das ist leider auch das, was dann zwar stattfindet, aber nie es dann wirklich in die Berichterstattung schafft. So, vielleicht haben einige aber mitbekommen, was in den letzten Wochen so passiert ist in Brasilien. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass Menschen auf Kreuzfahrtschiffen übernachten mussten. Es wurde sehr viel über Friedrich Merz gesprochen, der sich da geäußert hat.
Machen wir heute auch.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und insgesamt ist irgendwie immer sehr viel von allem, was drumherum passiert, immer Thema, aber sehr wenig von dem, was eigentlich wirklich dort passiert und dass da wirklich Weltpolitik stattfindet und nicht nur eben Klimapolitik, sondern auch ganz viel Geopolitik plus der Wissenschaft, die sich auch noch auf dieser Konferenz befindet und ganz viel einfordert, plus der Zivilbevölkerung. Dieses Jahr ja auch wieder, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ganz, ganz viele Leute, die dort protestiert haben und noch mehr Klimagerechtigkeit eingefordert haben. Und das alles abzubilden und wirklich mal so euch mitzunehmen, ist unser Ziel heute. Und gerade jetzt in diesem Moment finden auch die finalen Abschlussverhandlungen statt. Also es gibt jetzt wohl eine Einigung.
Zumindest. Aber das wird noch so gemunkelt.
Genau, also es wird noch gemunkelt.
Wir haben die ersten Text bekommen von schon so Statements. Also es ist jetzt, glaube ich, auf den letzten Drücker sozusagen. Und ich meine, man kann sich das vorstellen. Und das finde ich immer so krass, wenn wir über Klimakonferenzen sprechen. Oder ich meine, ihr kennt wahrscheinlich auch alle dieses, die fliegen da alle hin irgendwo, keine Ahnung, nach Brasilien. Und dann reden die da, aber es bringt ja überhaupt nichts fürs Klima. Dass das anders ist, sprechen wir auch gleich drüber. Ganz, ganz schön viele Teaser. Juhu. Aber und das ist ja auch wirklich das Besondere, man muss sich das mal vorstellen, da sind 197 Staaten, die sich einstimmig am Ende auf so eine Abschlusserklärung einigen müssen. 197, die alle sagen müssen, genau mit diesem Text, genau mit diesen Ergebnissen gehen wir alle nach Hause. Und das ist halt schon, also könnt ihr euch vorstellen, was für ein Riesendruck auf allen lastet und wie schwer man da zusammenkommt. Und ich meine gerade, und das passiert, das ist heute Nacht passiert wahrscheinlich, passiert gerade immer noch, gibt es dann Staaten, die sich dann irgendwann sperren und sagen, nee, also wenn wir das jetzt mit dem rausgehen, dann machen wir das auf gar keinen Fall. Dann sind andere Staaten, die sagen, ja, aber wir wollen unbedingt dieses, wir brauchen das Geld, sonst gehen wir nach Hause. Und dann sitzen die da voneinander und sind so, nee, also das ist jetzt meine Maximalforderung und das deine. Und am Ende versucht man sich dann irgendwie minimal zu einigen und das dauert einfach ein bisschen.
Ja, ich glaube, man kann sich das immer ganz gut vorstellen. vorstellen, wenn man mit einer Freundesgruppe irgendwie Essen bestellen will und darüber versucht, eine Entscheidung zu treffen, wo man bestellen möchte. Also so muss man sich so ein bisschen vorstellen. Es ist manchmal sehr schwierig, verschiedene Interessen und Geschmäcker zusammenzubekommen. Und am Ende geht es halt wirklich um die Frage Deal or No Deal. Und das ist auch heute die Frage, ob es heute wirklich ein Ergebnis gibt und was dann vor allem drin steht.
Wir schauen zwischendurch mal aufs Handy, nicht wundern, und können vielleicht dann ganz live und aktuell euch erzählen, ob es dann zu einer Einigung gekommen ist. Aber vielleicht erstmal, wie wir es auch normal machen. Wir starten unseren Podcast in der Regel mit der Rubrik Gossip der Woche, wenn wir es wirklich schaffen würden, jede Woche zu erscheinen. Deshalb heißt es eher Gossip der Wochen.
Wir haben ein N angehängt mittlerweile.
Und ich würde sagen, also ich weiß nicht, was hat dich in den letzten Wochen beschäftigt, klimapolitisch?
Ja, neben der Klimakonferenz an sich, die ja jetzt 2 Wochen lief, auf jeden Fall super viel, was auch bei uns hier in Deutschland passiert ist. Also die Bundesregierung hat jede Menge Dinge gesagt, verabschiedet, beschlossen. Fangen wir an bei der Flugticketsteuer. Das haben wir ja gerade schon gehört, die sie wieder erhöht haben. Was heißt, dass Fliegen, gesenkt haben. Was heißt, dass Fliegen jetzt wieder günstiger werden soll, um eben die Luftfahrtbranche zu unterstützen und Fliegen wieder attraktiver zu machen. Ein großes Thema, glaube ich, was mich sehr beschäftigt hat, weil wir eigentlich ja zumindest irgendwie wollen, dass klimafreundliches Fortbewegen, und dazu zählt Fliegen leider nicht, auch entsprechend teurer wird. Und jetzt geht das alles in die andere Richtung. Und da fragt man sich natürlich,
warum, Leute? Warum?
Ja, warum? Und ist das nicht eigentlich ein sehr, sehr falsches Zeichen? Und das ist zumindest eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat.
Ja, und das ist auch so krass. Also wir haben da die Woche auch drüber berichtet. Und man muss sich vorstellen, 2024 hat die Ampelregierung diese Steuer quasi erhoben und hat gesagt, das ist erstmal gut, weil dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld auch. Also 350 Millionen ist es ungefähr an Steuern, die der Bundesregierung jetzt auch fehlen werden.
Ja.
Und vor allen Dingen ist es auch ein klimapolitisches Zeichen zu sagen, ey, Leute, Fliegen, genau wie du gesagt hast, das muss eigentlich teurer werden. Und das Ironische bei der ganzen Sache ist ja, vor ein paar Wochen hat jetzt Schwarz-Rot das Deutschland-Ticket erhöht. Also ich meine, das ist ein Deal zwischen Länder und Bund, ne? Das war jetzt keine alleinige Entscheidung und auch keine, also ich glaube, das hätte man sich auch anders vorgestellt gerne, aber trotzdem ist es halt so ironisch, ein paar Wochen vorher das Deutschland-Ticket zu erhöhen, um dann ein paar Wochen später zu sagen, ja nee, aber Fliegen wird günstiger. Also wenn ihr Bock habt zu fliegen, da stehen wir voll dahinter.
Ja, zumindest hat man viele Fragezeichen im Gesicht. Zumindest auch, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt und ja gerade bei der Bundesregierung, die wir jetzt haben, sowieso so ein paar Zweifel hat, wie das dann mit der Klimapolitik so laufen wird. Und das sind jetzt zuletzt so ein paar Anzeichen gewesen, dass man sich fragt, oh je, wo kommen wir da hin in den nächsten 4 Jahren?
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir gefühlt jede Woche drüber sprechen, aber was uns einfach auch so krass bewegt, ne? Also dass einfach, und das ist jetzt auch keine Überraschung, wahrscheinlich auch nicht für euch, also dass wir einfach gerade in einer Zeit leben, wo es so einen krassen klimapolitischen Backlash gibt, nicht nur in der Politik, auch in der Bevölkerung, das bedingt sich ja auch total. Also so, das ist ja die Politik auch so ein bisschen, ich war UNO-Reverse-mäßig, geht wieder in die andere Richtung. Und das ist schon krass. Und das sieht man halt jetzt an einzelnen Stellen, mal doller, mal weniger doll. Aber das ist auch so ein Ding, was da irgendwie so rausgesprungen ist. Also so kleine politische Entscheidungen, wo man denkt, so ja, okay, das berichtet sich dann mal so dahin. Und man irgendwie, ja, ist jetzt vielleicht doof. Aber wenn man sich das mal aus einer Metaperspektive irgendwie so anschaut, was da alles gerade so einzeln passiert, dann kriege ich immer so ein bisschen mulmiges Gefühl.
Ja, magst du noch mal so ein bisschen erzählen, was dich denn dann auch beschäftigt hat? Das wird ja nicht nur, also du bist ja schon voll drin, das große Ganze zu sehen, aber
ja,
was waren denn deine Themen, die
ich muss ehrlich sagen, darüber haben wir auch tatsächlich ja die Woche viel gesprochen, aber ich finde es insane eigentlich, dass auch am Koalitionsausschuss, also quasi was das Kabinett jetzt alles auf den Weg gebracht hat, dass da so ein paar Dinge bei waren, wo man echt war so, Moment mal, das ist doch eigentlich Politik, die wir von Robert Habeck kennen. Also es ist doch eigentlich grüne Wirtschaftspolitik. Und jetzt stellt sich ein Friedrich Merz da auf einmal hin, der das vor ein paar Jahren noch als unmöglich befunden hat und sagt so, nee Leute, super Idee, also Industriestrompreis finde ich richtig gut, also das machen wir, also den Strompreis für die Industrie zu senken. Mhm. Und was war das andere noch? Gaskraftwerke, es ist auch ein bisschen komplizierter, also es müssen Gaskraftwerke gebaut werden, damit wir eine Reserve haben für die Erneuerbaren. Also falls mal kein Wind weht und keine Sonne scheint, müssen wir Gaskraftwerke bauen. Das wollte Habeck auch.
Ich glaube, das ist ja grundsätzlich ein Plan. Also ja, das war ja von Anfang an klar, dass man das machen möchte. Die Frage war ja, wie viele
Gaskraftwerke
will man neu bauen und wie viel Kapazität sollen die eben haben? Wie viel Leistung soll neu dazu gebaut werden? Und ich finde mit eigentlich ist das, also du hast voll recht, dieser Industriestrompreis, so, da habe ich mir schon gedacht, das wird kommen, weil was sollen sie sonst machen?
Ja, du musst, ja.
Wie sollen sie sonst Strom irgendwie günstiger machen für die Industrie, die super schwächelt und einfach darauf angewiesen ist? Dann dieser Deutschlandfonds, mit dem eben auch deutsche Unternehmen unterstützt werden sollen, war auch schon was Habeck wollte. Wollen sie jetzt auch machen. Aber ich finde, bei dieser Kraftwerkstrategie ist es eigentlich noch ein bisschen peinlicher geworden. Weil da war irgendwann klar, dass sie 12 Gigawatt oder die alte Regierung wollte 12 Gigawatt an Gaskraftwerken hinzubauen. Und als dann die Ampel zerbrochen ist und die Grünen und die SPD damals noch gesagt haben, komm, lass uns dieses Kraftwerksgesetz trotzdem noch durchbekommen, weil wir müssen diese Kraftwerke endlich mal bauen, wenn wir endlich auch 2030 oder eben dann zumindest hier in NRW 2030 aus der Kohle austreten wollen.
Ja, dann brauchen wir einfach diese Gaskraftwerke als Reserve. Ja.
Genau. Und dann war aber relativ schnell klar, dass unsere neue Energie- und Wirtschaftsministerin noch mehr Gaskraftwerke bauen möchte. Und dann gesagt hat, nee, ich möchte eigentlich noch viel mehr bauen. Wir werden das jetzt nicht so durchziehen. Also sie haben es ja dann auch schon vor der Bundestagswahl nicht noch beschlossen, sondern haben gesagt, nee, das nehmen wir dann mit in die neue Regierung.
Wir machen das ganz anders.
Genau, wir machen das ganz anders. Wir gehen das nochmal durch. Und kleines Problem bei diesem Ganzen ist, dass Deutschland nicht einfach von selbst irgendwelche Gaskraftwerke bauen kann. Die können jetzt nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt hier, weiß ich nicht, 20, 25 Gigawatt, sondern das müssen sie abstimmen mit der EU. Und die EU leistet eben auch Beihilfe, das heißt, sie, ja, da fließt auch Geld rein. Und der Grund dahinter, muss man jetzt noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen, ist, dass wir in Europa ja in der Europäischen Union ein Stromnetz haben. Das heißt, wenn bei uns mal gerade weniger Strom produziert wird, dann bekommen wir vielleicht Strom aus Frankreich. Ja, das ist dann auch der Atomstrom, von dem dann immer oft gesprochen wird. Aber auch andersherum, wir produzieren auch viel und bringen das dann ins Ausland. Und das ist eigentlich ein total schlaues System, weil ehrlich gesagt, es funktioniert einfach so viel besser, dass dann auch der Strom besser genutzt werden kann, wenn halt gerade viel produziert wird, zum Beispiel dann auch an Windenergie, dass das dann in die Länder kommt, die vielleicht nicht so viel ausgebaut haben. Ja, das ist der Grund, weswegen man eben auch bei den Gaskraftwerken darauf schaut, dass da jetzt nicht zu viele ausgebaut werden. Und deswegen hat die EU ein Mitspracherecht zu sagen, wir schauen damit drauf, wie viel gebaut werden darf. So. Und
naja.
Ende des Liedes ist, dass auch Frau Reiche nicht mehr Kraftwerke bauen durfte und wir jetzt wieder bei diesen 12 Gigawatt gelandet sind und ganz, ganz viel Zeit verloren haben, dieses Gesetz auf die Wege zu bringen und zu beschließen und vielleicht sogar schon erste Kraftwerke auszuschreiben. Und das sind jetzt einfach wirklich nicht ein ganzes Jahr, aber schon irgendwie fast, was verloren gegangen ist. Und das ist halt richtig schlecht.
Ja, und das ist ja einfach das Lustige, ne? Also so zu sagen, wir machen das ganz anders, wohl wissend, also die sind ja nicht dumm, wohl wissend, dass es diese EU-Regeln gibt, das wussten die auch da schon. Man hat gesagt, wir sprechen mit denen, mit der Kommissarin, wir machen das anders und haben da echt sich, so eine richtige Apfel, so einen richtigen Korb geholt.
Aber richtig, ja.
Und sich halt jetzt dahin hinzustellen und zu sagen, ey Leute, wir haben einen super Plan. Also der Industriestrompreis und Gaskraftwerke, 12 Gigawatt, wo viele Leute jetzt die Woche gesagt haben, ey, das ist grüne Wirtschaftspolitik. Es gibt so, das fand ich sehr, sehr lustig, bei Maybrit Illner war es, glaube ich, im ZDF bei der Talkshow hat der Politik-Weltjournalist Robin Alexander dann so gesagt, ja, eigentlich müssten die im Kanzleramt dem Habeck mal so eine Kiste Wein rüberschicken, weil das ist eigentlich alles seine Idee gewesen. Ja, und das ist einfach nur absurd. Aber das zeigt halt auch einfach, wie Politik funktioniert. Und ich finde es immer total wichtig, das dann aber auch mal herauszustellen, um zu zeigen, ey, ja, die Politik kann sich dann auch schon mal ändern. Und was man vor einer Regierung gesagt hat und was währenddessen passiert, sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und mich würde ja wahnsinnig interessieren, was Robert Habeck dabei gedacht hat.
Ich glaube, das würde uns alle auch interessieren.
Wir haben versucht, ihn anzufragen. Ja. Er wollte leider keine Stellung nehmen.
Er schweigt, ja. Gut, vielleicht muss man auch zu manchen Dingen nicht noch irgendwas sagen.
Ich glaube, er lächelt irgendwo oder trinkt dann vielleicht doch so ein Glas Wein irgendwo in Flensburg oder sowas.
Ich dachte, er ist in den USA mittlerweile.
Ja, stimmt.
Ja, aber kommen wir mal von dem Ganzen, was in Deutschland passiert ist, dann wirklich mal wieder zurück nach Brasilien.
Yes.
Oder zumindest in diese Zeit der Klimakonferenz, weil...
Ich check mal kurz mein Handy, vielleicht
mach ist ja schon das was gerne. In diesen zwei Wochen, ich kann das ja mal so ein bisschen erzählen, oder nicht nur in den zwei Wochen Klimakonferenz, auch schon davor, meistens so 4 Wochen vorher, fangen alle möglichen Institute, Forschungsbereiche, die sich mit der Klimakrise beschäftigen, an, ihre Reports zu veröffentlichen. Auch die UN selber veröffentlicht eine Reihe von Reports. Und wir sind dann immer dabei, uns das anzuschauen, zu überlegen, was wollen wir berichten. Es ist einfach leider eine Flut. Ich verstehe immer, oder wir verstehen, glaube ich, auch, warum man das natürlich macht. Aber am Ende ist es wirklich meistens zu viel und man kommt nicht mehr hinterher. Aber natürlich sind auch immer dann Zahlen dabei und Erkenntnisse dabei aus der Wissenschaft, die schon krass sind. Und jedes Jahr wieder denke ich mir so, es ist doch verrückt, dass wir eigentlich so viel mittlerweile darüber wissen und eigentlich auch so klar sagen können, ey, wir laufen gerade auf dieses und dieses Szenario zu, wenn sich die Erde noch weiter erwärmt. Und trotzdem findet dann diese Konferenz statt und man denkt sich danach so, ey, kommt das irgendwie nicht an, wird es nicht verstanden, weil es schon, finde ich, jedes Mal super, super krass ist. Und unter anderem eine Zahl, die wurde ja auch super viel berichtet, haben auch vielleicht einige von euch hier mitbekommen, sind diese 2,8 Grad, auf die wir gerade zusteuern bis Ende des Jahrhunderts, wenn jetzt eben mit der Politik so, wie sie beschlossen ist, es so weitergehen sollte. Und das ist für mich mit immer eine der wichtigen Zahlen natürlich, wenn wir aufs Pariser Klimaabkommen schauen, wo wir ja eigentlich vor genau 10 Jahren, also wir haben dieses Jahr sogar noch ein Jubiläum,
ja.
Vor 10 Jahren gesagt haben, wir wollen versuchen als Weltgemeinschaft auf 1,5 Grad, aber auf jeden Fall unter 2 Grad zu kommen. Und jetzt wissen wir eigentlich relativ sicher, dass wir 1,5 Grad reißen werden und sind jetzt bei 2,8 Grad. Und ich finde irgendwie das ist immer so verrückt, dass es da auch einfach nicht vorangeht. Also ich weiß nicht, welche Zahl dir jetzt so krass im Kopf geblieben ist, aber für mich ist es auf jeden Fall diese Zahl. Und unter anderem, das ist ein Bericht von der UN, der diese Zahl genannt hat, ein anderer, anderes wissenschaftliches oder Publikation ist der Climate Action Tracker. Der schaut sich die Politik verschiedener Länder an und vergleicht die und sagt zum Beispiel auch, dass Deutschland längst nicht genug tut.
Überraschung.
Für das, was es eigentlich leisten müsste als Industrieland, was das ja auch reich geworden ist durch die fossilen Emissionen, das es selber verkauft hat und auch genutzt hat. Und dieser Climate Action Tracker sagt eben, dass wir bei 2,6 Grad landen, ist also sehr ähnlich. Was ich aber viel krasser finde, und darauf will ich eigentlich hinaus, ist, dass dieser Climate Action Tracker sagt, wir stagnieren eigentlich seit 4 Jahren.
Ja, stimmt.
Und ich finde, das ist genau dieser Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Wir sind in so einem Backlash und das sieht man halt auch. Also wir kommen irgendwie gerade nicht mehr voran. Wir sind bei so einer Temperatur, auf die es irgendwie zuläuft, mit der man überhaupt gar nicht zufrieden sein kann, die super krasse Folgen haben wird und auch schon jetzt. Und wir teilweise ja gar nicht wissen, wie sich das auswirken wird. Wir wissen jetzt, dass wir den Kipppunkt der Korallen erreicht haben zum Beispiel. Das war auch noch eine News in diesem Jahr. Wir wissen aber auch nicht, wie es bei den anderen Kipppunkten aussieht. Und da finde ich das irgendwie krass zu wissen, dass wir da jetzt wirklich an so einem Punkt sind, wo wir stagnieren.
Ja, ich glaube, ich finde es immer, also ich finde, dass man das immer so aus zwei Perspektiven betrachten kann. Also ich sehe das genauso wie du. Und ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir natürlich, also wir sind jetzt seit 2021, glaube ich, dabei. Also für uns, als wir angefangen haben, war Klima halt überall. Also das war damals
auch die Welle Fridays for Future.
Das war Fridays for Future, aber das war vor allen Dingen auch 2021 die Wahl, wo Olaf Scholz, und ich erinnere da gefühlt immer gern dran, aber sich als Klimakanzler hat plakatieren lassen. Und also wir haben diese Zeit erlebt, wo alle drüber gesprochen haben und sind jetzt das erste Mal in dieser Kurve, die wieder runtergeht, wo wir uns, glaube ich, beide uns immer anschauen und denken so, was zum Teufel ist passiert, wie kann das sein? Also es liegen also alle Fakten ja auf dem Tisch und da wird man, glaube ich, das ist vielleicht auch relativ naiv, aber man hat dann immer so ein Gefühl von so, Alter, warum geht es denn nicht? Also so, ihr müsst euch doch jetzt mal irgendwie an den Tisch setzen und ihr seht doch auch, dass es irgendwie gerade aktuell diese Folgen gibt und irgendwie wir alle schon spüren, dass die Klimakrise da ist. Aber auf der anderen Seite, und ich finde, das ist immer das Zweite, hat mir ein Kollege, den ich sehr schätze, der schon seit immer gefühlt auf den Klimakonferenzen unterwegs ist, Bernhard Pötter, der lange bei der Taz gearbeitet hat, mal zu mir gesagt, ey Samira, ich bin jetzt irgendwie schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren dabei und es gab halt diese Kurven schon öfter. Also es geht mal hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch. Und irgendwie hat mich das total beruhigt, weil er natürlich auch sieht und auch sehr besorgt ist. Also der ist chillt sich jetzt nicht in die Ecke und sagt, ey Leute, alles super. Aber trotzdem, finde ich, ist das nochmal so eine andere Art von, ja, zu checken, so ey, wir sind halt gerade in dieser Phase, das wird sich hoffentlich jetzt auch nochmal bald mal wieder ändern. Aber es kann auch einfach nur eine Phase sein. Also das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite, weil du ja gerade die 2,6 und 2,8 Grad angesprochen hast, von wegen, wir stagnieren, finde ich die Zahlen aber auch immer total interessant. Und da haben wir beide ja auch schon drüber berichtet, in dem Kontext von, es gab mal eine Zeit, da hätte man gedacht, es wird noch viel, viel schlimmer.
Das stimmt, ja.
Und die Klimakonferenzen, wo wir, und das ist ja immer das, was alle sagen, ey, das bringt nichts, da fliegen 50.000 Leute hin, das lohnt sich überhaupt nicht, das kann
eine Videokonferenz sein.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, also natürlich sind wir überhaupt nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, ey, läuft alles super, Leute, also weiter so und das schaffen wir. Aber es tut auch schon gut, sich immer mal wieder zwischendurch in Erinnerung zu rufen, dass wenn es so eine Klimadiplomatie gerade nicht gäbe, wenn es solche Klimakonferenzen jährlich nicht gäbe, würden wir an einem ganz anderen Punkt sein. Und es gibt ja auch vom Climate Action Tracker Berechnungen, die gesagt haben, dass, also Berechnungen, Daten, die sagen, dass man 2014 zum Beispiel von einer Erderwärmung 2100 von 3,5 Grad ausgegangen ist. Und jetzt sind wir halt bei den 2,6, 2,8 Grad. Das sind jetzt vielleicht erstmal so wirre Zahlen, aber das ist schon ungefähr ein Grad niedriger, den man durch Klimakonferenzen, durch Verhandlungen, durch Ringen miteinander,
unter anderem auf jeden Fall durch
Klimakonferenzen, unter anderem damit erreicht hat. Und ich finde, auch das ist gerade in diesen Zeiten total wichtig zu betonen, dass man nicht eben komplett den Kopf in den Sand steckt, sondern halt auch sieht, ey, da, natürlich ist es ganz minimal, das sind ganz, ganz, ganz kleine Schritte, aber es sind Schritte und ohne wäre es richtig scheiße.
Ja, da hast du recht. Hast du den Good Cop rausgeholt auf jeden Fall für die Klimakonferenzen.
Bisschen Optimismus stiften.
Ja. Müssen wir mal schauen, ob das nachher optimistisch ist, worauf wir da blicken bei dem Ergebnis, das wir jetzt erwarten müssen aus Belém.
Genau. Aber vielleicht, um wirklich jetzt mal in die Klimakonferenz in Belém einzusteigen. Also wir haben es jetzt schon 500 Mal gesagt. Wir sind aber auch ein bisschen aufgeregt, weil es gerade wirklich die heiße Phase ist. Also normalerweise würden wir jetzt irgendwie an den Tickern hängen oder uns das Plenum
live angucken, wie so
Nerds. Ja. Das Plenum anschauen, das ist das Abschlussplenum, wo dann viel bekannt gegeben wird. Aber wir dachten, um vielleicht euch mal auch so ein Gefühl zu geben, was an diesem Tag so abgeht dann auf so einer Klimakonferenz, fragen wir mal unsere liebe Kollegin Lisa Kuhner, die dieses Jahr in Brasilien ist und berichtet, wie denn die Stimmung heute Morgen so war. Und wir haben sie gebeten, eine Sprachnachricht uns zu schicken für euch.
Die Stimmung ist jetzt hier eigentlich ganz positiv. Jede Minute soll das Abschlussplenum losgehen und da drin wird dann hoffentlich ein Text verabschiedet. Wir haben den noch nicht gesehen, aber anscheinend gab es große Nachbesserungen zu dem Text von gestern. Der war relativ unambitioniert. Die EU hat gesagt, sie kann dem auf gar keinen Fall zustimmen und hat auch gedroht, dass sie das lieber platzen lässt, als einen schlechten Text zu bestimmen. Ja, da hat zum Beispiel der Ausstieg aus Fossilen ganz gefehlt. Jetzt gab es da anscheinend Nachbesserungen und eine stärkere Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel und Nachbesserungen im Bereich Anpassung. Diese Roadmap zum Ausstieg aus Fossilen, die ist anscheinend trotzdem nicht Teil des Texts, sondern soll außerhalb dieses Prozesses vorangetrieben werden, unter anderem von der Präsidentschaft, wahrscheinlich auch im G20-Kontext und eben mit einer Konferenz, die Kolumbien im nächsten Jahr abhalten möchte. Aber da müssen wir auch nochmal schauen, was da genau tatsächlich im Text verabschiedet wird.
Ja, und ihr hört schon, ganz, ganz viele technische Begriffe. Und wir fanden das ganz lustig, als wir uns die Sprachnachricht eben angehört haben, weil das ist genau der State of Mind, den man an so einem Tag hat.
Das Lustige ist, wir haben mit Lisa noch kurz, bevor wir hergekommen sind, telefoniert und haben sie gefragt, wollen wir uns mal so ein bisschen erzählen, wie es dir gerade geht? Und das haben wir bekommen und wir haben beide so gesagt, wir können es so nachfühlen, weil das war ja jetzt nicht wirklich irgendwie ein, oh, sie ist irgendwie erschöpft nach 14 Tagen in einem Raum ohne Fenster und mit stinkendem Teppich, weil so ist es meistens auf Klimakonferenzen, weil da alles aufgebaut wird und frisch gemacht wird und dieser Teppichleim ist das Schlimmste. Das hat sie nicht gesagt, sondern sie war so drin, weil in dieser wirklich heißen Phase ist man einfach so krass into it. Also sie hat ganz viel von diesen Texten geredet.
Und die Texte sind wahnsinnig, ne?
Das ist halt wirklich, das muss man sich so vorstellen, zum Ende hin von dieser Konferenz, zwischendurch passiert super viel. Es gibt irgendwie den Frauen-Day, dann gibt es den für die zivile Bevölkerung, den Climate Protest Day oder wie sie immer heißen, Finance Day. Es gibt super viele Aktionen. Und dann in diesen letzten Tagen vor dem offiziellen Ende geht es dann los, dass erste Textvorschläge gemacht werden, immer von der COP-Präsidentschaft, das ist dieses Jahr Brasilien. Und die COP-Präsidentschaft, das muss man sich so vorstellen, die haben die Aufgabe, diese Verhandlungen wirklich zu leiten, zu führen. Die müssen sich überlegen, was ist taktisch schlau, mit wem reden wir wann. Und es finden ganz, ganz viele Gespräche im Hinterzimmer ab, ganz viele Bilaterals, heißt das immer so.
Bilateral.
Genau. Und dann tauchen halt diese ersten Texte auf und als Journalistinnen hängt man dann über diesen Textentwürfen und denkt sich erstmal, okay, ich verstehe nichts.
Überhaupt gar nichts.
Weil das wirklich, also das muss man sich vorstellen, sind halt wirklich, teilweise liest sich das wie so Gesetzestexte. Und Gott sei Dank sind entweder Kollegen dabei, die sich schon länger damit beschäftigen oder eben auch viele NGOs, die das dann übersetzen können und uns dann auch so ein bisschen immer erzählen können, okay, wenn da jetzt drin steht, die COP empfiehlt dieses und jenes oder die COP ruft dazu auf, dann hat das eine ganz bestimmte Bedeutung. Also diese ganz einzelnen Wörter in diesen Texten haben eine ganz bestimmte politische Bedeutung. Und deswegen wird auch genau über diese einzelnen Wörter so krass verhandelt. Manchmal sind das so 2, 3 Wörter, über die so 3 Tage verhandelt wird. Also es ist verrückt, wirklich. Also man denkt sich wirklich so, die sind doch komplett bekloppt. Und dann hängt man über diesen Texten und dann wird natürlich von dem einen gesagt, nee, das ist uns nicht, die Sprache ist uns nicht stark genug. Deswegen heißt es auch immer, dass irgendwie die Formulierungen nicht stark genug sind bei einem Thema. Und das war jetzt offensichtlich gestern so, dass es erstmal einen Textentwurf gab, wo die EU gesagt hat, nee, also so können wir hier nicht weggehen. Und warum das so wichtig ist, was die einzelnen Staaten sagen, hat halt mit dieser Einstimmigkeit zu tun.
Ja, und ich meine, ich finde das immer, also als ich weiß noch, wir waren, also du warst schon mal vorher auf einer Klimakonferenz und wir waren dann zusammen in Ägypten. Vor ein paar Jahren und ich fand das, also wirklich, das muss man, also du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne, aber ich finde diese Vorstellung, also diese einzelnen Wörter, um die dann gestritten wird und für uns alle sind das Wörter, wo wir denken würden, also ich würde einfach drüber lesen.
Ja, oder kann man so und so, kann man so und so
aussehen. Ja, ist scheißegal, aber das ist so wichtig, weil danach geht es halt total darum, wer kann diese Texte wie für sich nutzen und auch auslegen? Also wer hat dann am Ende die Deutungshoheit? Und da sind halt am Ende diese kleinen Wörter total entscheidend, weil dann sich zum Beispiel in die EU hinstellen kann und sagen kann, ey, also wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, weil da steht jetzt irgendwie drin, wir haben jetzt die nächste Zeit einen Plan, wie wir aus den fossilen Energien, was dieses Jahr ein sehr, sehr großes Thema ist, wie wir da aussteigen. Und die Ölstaaten auf der anderen Seite können sich da hinstellen und sagen, naja, aber also,
da steht ja nicht drin,
da steht ja nicht, da steht also eigentlich überhaupt nichts drin. Ja. Und das ist halt das, also wo es total kompliziert wird, aber was was super spannend ist, finde ich. Und ich musste auch eben so lachen, als Lisa gesagt hat, so, ja, weil da hat die EU dann irgendwie auch gedroht, ja, dann lassen wir den Deal einfach platzen. Das ist jedes so Jahr. Typisch. Ja. Das ist jedes Jahr genau das Gleiche. Und ich weiß noch, auch als, also mein erstes Mal, dass ich so war, ah, krank, Alter, das wird hier platzen, das ist ja insane, wir werden hier was erleben. Und alle waren so voll entspannt und waren so, ja, ganz ruhig. Also das ist jedes Jahr so und wir werden bestimmt eine Einigung kriegen. Das wird jetzt halt einfach nur noch ein bisschen heißer. Und am Ende ist es ja auch so.
Ja, zumindest meistens gibt es irgendwie eine Einigung. Das Problem, und das meinte ich gerade mit dieser Einstimmigkeit, und das ist das mega Komplizierte an diesen Klimakonferenzen. Wenn ein Beschluss erfolgen soll, dann müssen alle 297 Länder dem zustimmen. Das geht dann nicht nach Mehrheit. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, weiß ich nicht, 80 Staaten sind dafür und dann wird das eben nicht beschlossen, sondern es müssen alle zustimmen. Auf der einen Seite voll gut, weil so auch auf alle Staaten gehört wird. Und das ist ja auch das Besondere an diesem ganzen Prozess der Klimaverhandlungen, dass wirklich alle 297 Staaten, ich sage das immer wieder, weil das einfach so eine krasse Anzahl ist, die gleiche Stimme haben in diesem Prozess. Also auch die kleinen Inselstaaten und die sind auf dieser Konferenz immer besonders laut. Ich finde, die machen das super krass, weil das sind einfach die Staaten, die jetzt schon super betroffen sind. Zum Beispiel Tuvalu oder auch Kiribati. Und die haben zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit, so viele Leute dahin zu schicken. Die sind da teilweise mit super kleinen Verhandlungsteams. Ich hatte mal vor 2 Jahren mit einem gesprochen, der für das Thema Finanzen für die Pacific Islands, also die pazifischen Inselstaaten, verhandelt. Und der hat gesagt, teilweise, wenn wir dann so zum Ende der Konferenz kommen, können wir gar nicht mehr mit allen Leuten in allen Verhandlungen sein, weil wir einfach gar nicht so viele Leute haben. Wir können nicht sagen, ja, wir schicken jetzt mal die Gruppe 1 oder teilen uns auf, wir machen 2 Schichten, sondern die haben einfach nur ihre, weiß ich nicht, vielleicht 50 Leute. Und dann müssen die irgendwie durchhalten. Das ist natürlich, also man muss sich vorstellen, wenn man total übermüdet ist und hat da irgendwie eine Delegation gegenüber, die mit super vielen Leuten da ist, also allein so Saudi-Arabien reist immer mit sehr vielen an, aber natürlich auch Brasilien dieses Jahr hat viele Leute am Start und das ist, also die sind da krass im Nachteil und das ist auch ein Problem in diesem ganzen Prozess.
Vielleicht.
Und die Einstimmigkeit, um das nur nochmal dahin zu kommen, der Nachteil auf der anderen Seite ist eben, man kommt meistens nur zu Kompromissen und mit denen sind dann alle so, naja, happy. Und da zählt dann am Ende, wer es eben besser verkaufen kann, wie du schon gesagt hast.
Wer hat das bessere Narrativ? Ich musste gerade, als du noch vielleicht auch noch so ein kleiner Insight, also was mir überhaupt nicht bewusst war, als ich das erste Mal da war, weil du eben meintest, Saudi-Arabien ist immer mit super vielen Leuten da. Es gibt da halt auch immer so Zelt, also es gibt aber quasi so verschiedene Zelte.
Länderpavillons
von allen Ländern. Da kann man das ein bisschen wie so eine Messe so durchgehen und jedes Land hat dann sozusagen so ein Pavillon. Und das ist halt auch wirklich immer so Schwanzvergleich zwischen den Ländern. Also Saudi-Arabien ist da dann halt immer mit so einem riesen Pavillon, wo irgendwie, keine Ahnung, super viel Platz Deutschland hat immer so einen sehr moderaten, würde ich sagen. Also jetzt nicht besonders
viel Holz. Viel künstliches Moos meistens.
Ja. Aber das ist auch halt so ein Ding, so, das passiert halt auch. Also das hätte ich niemals gedacht, als ich also vorher über so Klimakonferenzen nachgedacht habe. Aber es ist halt eigentlich auch eine große Messe.
Voll. Es gibt ja auch noch so die Green Zone. Da können dann zum Beispiel auch noch Unternehmen ihre...
Ganz viele Lobbyisten,
ja. Ihre Innovationen ausstellen. Ja, nicht nur, also Lobbyisten, klar, aus jeden Ecken, aber auch genau viele fossile Lobbyisten sind da. Viele aus der Agrarindustrie, jetzt gerade auch in Brasilien, waren wohl sehr viele. Und die kommen da alle zusammen. Deswegen kommt man dann auf so eine Anzahl wie, ich glaube, in Dubai waren sogar über 70.000 Leute da. Muss man sich mal überlegen. Und das ist... also ein großer Schmelztiegel, wenn man so sagen mag.
Schmelzig. Aber vielleicht einmal kurz, also jetzt haben wir so ein bisschen so mal so hinter die Kulissen geschaut und so mal so erklärt, wie so eine Konferenz funktioniert. Und jetzt vielleicht mal auf die aktuelle schauen. Also es ist ja schon in Brasilien jetzt und das hat mich total... Haben wir die ganze, ja. Am Anfang haben wir halt viele Kolleginnen irgendwie gehört, die ganz überrascht waren, wie konstruktiv wie die Verhandlungen sind, wie offen man da miteinander spricht. Also da sind ja einfach auch, keine Ahnung, Dinge passiert, die anders gelaufen sind, ne? Gerade mal so Protestformen vielleicht auch.
Ja, also man muss dazu sagen, ich war jetzt auf den letzten 4 Klimakonferenzen und die erste war damals in Glasgow. Und auch die, also es war noch diese Corona-Jahre, wir mussten uns alle morgens immer testen, das war auch wild auf jeden Fall, aber da gab es auch, ich bin danach abends immer aus dem Konferenzgelände raus und bin wirklich in die Proteste reingelaufen. Die ganze Stadt, eigentlich war die ganze Stadt Klimakonferenz. Das war richtig, richtig cool. Es waren so viele Leute da. Es gab ganz viele Künstler, die irgendwie was zur Klimakrise gemacht haben. Viele Lichtinstallationen, denn in Glasgow ist es ja immer sehr früh dunkel geworden. Und danach das Jahr war dann Ägypten. Da waren wir zusammen. Ägypten war mitten in der Wüste auf dem Gelände des ägyptischen Geheimdienstes.
Ja, das war crazy.
Das war crazy. Wir, also alle Hotels waren super teuer. Die haben da richtig Asche mitgemacht mit dieser Klimakonferenz. Es gab, also wirklich mitten in der Wüste, es gab keine Zivilbevölkerung. Es gab niemanden, es gab keine Proteste. Diese Konferenz hat einfach mitten im Nirgendwo stattgefunden und man hat sogar eine Protestgruppe, die, ich glaube, von Kairo aus eigentlich gestartet ist und zum Konferenzgelände wollte, aufgehalten. Und ja, es gab auch viele Proteste von Konferenzteilnehmenden, die also für Menschenrechte in Ägypten protestiert haben, auch appelliert haben. Es gab sogar eine Warnung vom BKA an uns alle, an uns Journalistinnen, an die PolitikerInnen, dass man wohl ausgesperrt wird, dass im Pressezentrum, das ist immer so ein abgesonderter Bereich, Leute herumlaufen und sich unbeobachtet dann Laptops anschauen und da was draufladen. Das war richtig, richtig krass. Wir haben uns da auch wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt. Wir waren beide, glaube ich, froh, als wir im Flugzeug saßen und endlich wieder weg waren. Danach das Jahr war Dubai. Auch, also anders, aber auch einfach, man merkt, man ist in einem Land, wo auch einfach die Zivilbevölkerung nicht vorhanden ist. Es war sehr gut organisiert, im Gegensatz zu Ägypten, wo wir zwischendurch kein Wasser mehr hatten. Das ist auch noch so ein Ding, was auf den Klimakonferenzen immer krass ist, dass die Versorgung manchmal echt schwierig ist, gerade für die ärmeren Länder, die so ein Mega-Event ausrichten müssen. Da hat Dubai dann keine Probleme, aber auch da null Zivilbevölkerung. Einfach nur diese Konferenz. Es hat alles geklappt, es sah alles toll aus dort, aber es war halt auch alles so ein bisschen Show. So, muss man einfach sagen. Und dann letztes Jahr Aserbaidschan. War ich alleine mit natürlich Kolleginnen, aber Samira war nicht dabei. Und es war für mich mit einer der für mich bisher schlimmsten Klimakonferenzen, weil ich da einfach krass gemerkt habe, wie sehr die Leute im Land auch Angst haben, frei zu sprechen. Wie wir aber auch wirklich gesagt bekommen haben, wir sollten besser nicht. Und das haben damals die Corrie-Kollegen, die Korrespondentenkollegen von uns, die auch über Russland berichten, gesagt, ihr solltet hier nicht vor Ort negativ über Aserbaidschan und die aserbaidschanische Präsidentschaft berichten, weil es kann euch ja was passieren sonst noch. Und das war so der Punkt, wo ich echt so dachte, das ist schon einfach krass, in so einem Land zu sein, über eigentlich die Klimakonferenz berichten zu wollen. Und dieser Austragungsort spielt aber voll mit rein, wie diese Konferenz verläuft und hat total... einfach Einfluss. Natürlich gab es auch keine Zivilgesellschaft in Aserbaidschan. Also das war auch alles eine große Show. Es hat da alles funktioniert, ja. Aber Am Ende war das ja auch so ein großer Kampf zwischen der EU am Ende und damals noch Annalena Baerbock, die da echt sehr gekämpft hat dafür, dass es überhaupt noch ein Ergebnis gab. Und ja, der COP-Präsidentschaft, die da zum Beispiel echt unkonstruktiv war. Und deswegen haben auch alle sich, glaube ich, auf Brasilien gefreut, weil man wusste, okay, demokratisches Land. Die Brasilianer können große Feste eigentlich und Feste und Veranstaltungen ausrichten. Und sie werden das eben in Belém tun. Das ist ja auch ein ganz besonderer Ort.
Ja, genau. Also ganz in der Nähe vom Amazonas. Also es ist ja auch ein großes Thema dieses Jahr gewesen.
Regenwald. Deswegen ja auch strategisch klug gewählt.
Strategisch. Es war kein Zufall, sagen wir so. Aber vor allen Dingen auch ein Ort, und das fand ich auch ganz spannend, sich dessen nochmal bewusst zu werden. Ein Ort, der wirklich, also da am Äquator liegt, wo es jeden Tag über 30 Grad ist mit 80% Luftfeuchtigkeit, also ganz bewusst einen Ort auszuwählen, um die Weltgemeinschaft einzuladen und zu sagen, ey Leute, so fühlt sich Klimakrise an. Und deshalb ist es ja noch bemerkenswerter, dass wir dann unseren charmanten Bundeskanzler dort hatten, der dann irgendwie öffentlich, dann zwar wieder in Deutschland, aber dann irgendwie rausgehauen hat, ja, also ich war froh, als ich da nicht mehr war. Und auch die anderen Journalisten, die mit mir unterwegs waren, die waren auch mega happy.
Er hat es ja auch so betont, alle waren froh, dass die von diesem Ort wieder weg waren.
Und das war halt so krass, weil das kann man sich gar nicht, also das hat er so gesagt und das hat richtig eingeschlagen. Vor allen Dingen in Brasilien.
Die waren richtig beleidigt.
Die waren richtig
also sind pissed. Immer noch beleidigt.
Ja, die waren richtig pissed und das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die Diplomatie vor Ort gehabt, ne? Also das war wirklich, ich würde sagen, mal mehr als ein richtig schlimmes Fettnäpfchen.
Ja, also komplett. Also ja, man denkt immer so, ja, loses Mundwerk ist man jetzt mittlerweile gewöhnt vom Bundeskanzler. Aber das ist halt wirklich was auch am Ende auf so eine Diplomatie da vor Ort einzahlt. Und es war ganz lustig, weil nachdem diese Aussage von Merz dann irgendwie die Runde gemacht hatte, auch bei uns dann, in Brasilien war das schon längst, hatte schon die Runde gemacht und dann kam es auch bei uns an, dass dann der Umweltminister Carsten Schneider, der übrigens für Deutschland die Verhandlungen führt vor Ort, hat dann so versucht, das irgendwie gut zu machen, hat so auf Social Media so Postings gemacht, so Brasilien ist richtig toll, ich bin voll gerne hier, richtig schön, kann es allen empfehlen. Und du denkst dir echt so als Deutsche so, oh scheiße, ey, das ist echt, echt unangenehm. Und wir haben Lisa auch nochmal gefragt, wie sich das denn jetzt eigentlich wirklich, also ob sich das ausgewirkt hat, und das hat sie uns dann auch nochmal in einer Sprachnachricht erzählt.
Deutschland und die EU wurden in den Verhandlungen nicht immer nur positiv wahrgenommen. Das liegt zum einen daran, dass die EU schlecht vorbereitet hier ankam, das Klimaziel war spät fertig. Viele Verhandler haben auch gesagt, die EU hätte sich nicht besonders konstruktiv eingebracht. Zum anderen hat auch diese Bemerkung von Friedrich Merz darüber, dass er oder dass Journalisten froh gewesen seien, hier schnell wieder weg zu sein, nicht geholfen. Und das Argument, das da gemacht wird, ist jetzt, dass die EU nur selbst nicht mehr Anpassungsfinanzierungen geben will und deshalb so stark auf den Ausstieg aus Fossilen drängt.
Ja, das war jetzt auch schon wieder, also sehr viel technische Sachen, aber was sie halt auch nochmal betont hat, also dass diese Aussage von Friedrich Merz oder generell das Auftreten dann von Deutschland und der EU auch als sehr kolonial wahrgenommen wurde tatsächlich. Also so, da kommen so reiche Industrieländer hier an, die irgendwie sehr verantwortlich sind.
In einer der ärmsten Städte Brasiliens.
Die sehr verantwortlich sind für die Klimakrise, also historisch gesehen, da gibt es ja auch immer Daten zu, also inwiefern Länder quasi beteiligt oder, ja, der Grund sozusagen für die Klimakrise sind. Und dass dann Deutschland und die EU, die dann so auftreten, wurde auch überhaupt nicht gut aufgenommen. Und das war ein richtiger Downer teilweise. Und da muss man sagen, um vielleicht auch das, was Lisa gesagt hat, nochmal in Kontext zu setzen, Deutschland und die EU sind eigentlich, also quasi als Verhandler und Verhandlungsrunden ja Leute, die positiv vorangehen, die irgendwie auch sich selbst als so Vorreiter im Klimaschutz darstellen. Und das ist ganz interessant, weil nicht nur das, aber so das verändert sich vor allen Dingen in diesem Jahr auch total. Also wer da den Ton angibt, wer irgendwie als Vorreiter wahrgenommen wird und wie sie sich dann auch wirklich vor Ort sozusagen verhalten. Und das ist halt genau halt bei Friedrich Merz war das halt, wenn es nur eine kleine Bemerkung war, aber wir kennen, also es ist wirklich krass, was dann das dann teilweise ausrichten kann.
Ja, weil es geht ja natürlich auch auf so einer Klimakonferenz, also wenn es eben darum geht, danach eine Einigung zu bekommen, geht es ja auch darum, irgendwie, also wirklich Koalition, sage ich mal, vor Ort zu schmieden und dann gerade irgendwie so mit so einer Bemerkung so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen, so ein Land abzuwerten und auch irgendwie so diese Situation, in der sich Belém befindet. Also so nach dem Motto, ja, ist ein blöder Ort, aber ich kann ja wegfliegen. Also ist schon einfach echt, ja, sehr, sehr schlecht gewesen an diesem Punkt, kann man sagen. Und ja, vielleicht um dahin zu kommen, was du ja auch meintest, dass es gerade eigentlich so wichtig ist, dass die EU und vor allem eben auch Deutschland ihre Rolle weiter ja, gerecht werden und vor allem auch immer noch als die Staaten gelten, mit denen man gut diskutieren kann, die da auch wirklich die Verhandlungen voranbringen. Das Ding ist einfach, die USA sind dieses Jahr nicht mehr dabei, wir haben es alle mitbekommen, die USA sind ausgetreten aus dem Pariser Klimaabkommen. Sie hätten dieses Jahr noch mal da sein können, weil so ein Austritt erst nach einem Jahr gültig ist, also das heißt alles auch bürokratisch geregelt, aber natürlich, also Donald Trump hat keine Leute dahin geschickt und deswegen, es war schon klar, dass von den USA nichts zu erwarten ist. Andersherum, es war auch niemand da, der noch mehr irgendwie was hätte bremsen können. Vielleicht muss man das sogar positiv sehen. Eine positive Sache hatte es. Aber auf wen dann alle natürlich geschaut haben, ist China.
Ja, weil das ist halt ganz interessant und jetzt wird es auch vielleicht nochmal ein bisschen nerdig, aber es ist wirklich interessant, weil die USA damit ja einfach auch so eine Lücke gerissen hat, als großes, also als quasi als Weltmacht da aufzutreten. Natürlich waren das jetzt nicht die größten Klimaschützer, auch die letzten Jahre nicht, aber da ist einfach eine wahnsinnige Lücke, wo jetzt natürlich geschaut wird, okay, wer kann diese Lücke besetzen? Und eigentlich, und das ist, glaube ich, auch, das waren die Ambitionen auch, also von der EU, also zu sagen, ey, so, ihr könnt euch auf uns verlassen, wir sind hier die, also Klimaschutzvorreiter, wir wollen da wirklich gute Lösungen finden, wird anscheinend nicht mehr so ernst genommen. Und ein anderer Player rückt gerade sehr in den Vordergrund und das wird euch nicht überraschen, aber es ist halt einfach China, die quasi nicht da breitbeinig auftreten und sagen, ey Leute, wir sind eure neuen Klimaleader, aber die das ganz subtil immer wieder im Hintergrund machen, indem sie halt einfach sich hinstellen und sagen, naja, wir haben irgendwie krass viel Erneuerbare ausgebaut, wir sind auch bereit, diese Erneuerbaren in die Welt zu tragen, sie mit vor allen Dingen mit Ländern aus dem globalen Süden, also kleineren Staaten, sprechen und sagen, ey, wir können euch helfen, so euch auch, also quasi den positiven Wirtschafts quasi Einfluss, den auch die Erneuerbaren haben, in euer Land zu bringen. Dadurch entstehen Abhängigkeiten. Und das sind alles so Dinge, die da auch passieren und wo halt auch Expertinnen sagen, das ist, also das könnte, da gibt's gerade so eine Verschiebung. Und ich meine, das kann man ja auch eigentlich vielleicht positiv sehen. Also China wird da irgendwie eine Verantwortung gerecht. Aber das ist auch total gefährlich, ne?
Das ist, ja, ich glaube, was vor allem, was der Vorteil von China ist, und da müssen wir jetzt nochmal in die wirklich, glaube ich, in die Anfänge von diesen ganzen Klimaverhandlungen zurückspringen. Und ich mache es schnell, weil ich sehe, dass unsere Zeit auch abläuft und wir noch zu den Ergebnissen kommen wollten. Aber China gilt bei den UN-Verhandlungen immer noch als Entwicklungsland. Und das ist halt total der Vorteil für China, weil überall, wo es heißt, die Industrieländer und die reichen Länder, die müssen zahlen, die sollen für die Ärmeren und für die kleineren Staaten aufkommen, da ist China nicht mitgemeint. Und diese Aufteilung von 1990, die existiert halt immer noch so. In der Zwischenzeit ist China sehr, sehr viel reicher geworden, ist eine der führenden Wirtschaftsnationen und muss aber dieser Verantwortung nicht gerecht werden, weil alles in diesem Prozess auf dieser alten Einteilung der Länder beruht. Und das heißt, dass China überall da, wo es heißt, ja, die Industrieländer sollen ihrer Verantwortung gerecht werden und sollen noch mehr Finanzierung bereitstellen, da denkt sich China, ja,
sind wir ja nicht.
Macht mal. Ja. So. Und das ist ein großes Problem, was man irgendwie zu lösen versucht, dass man China da noch mehr mit an den Tisch holt. Und deswegen gibt es auch momentan oder so seit 2 Jahren eigentlich keine bösen Worte mehr über China bei den Klimakonferenzen, weil man auch da natürlich strategisch, diplomatisch niemanden verärgern will, weil man die Chinesen halt braucht. Also die haben halt mit dem größten CO2-Ausstoß.
Aber was wir gehört haben, sie haben auf jeden Fall nicht gebremst und waren auch sehr interessiert daran, quasi ein positives Ergebnis irgendwie an den Tag zu legen. Und ich meine, vielleicht ist das jetzt mal der Zeitpunkt, um mal ganz quick und dirty zu schauen, was es da gerade schon gibt. Also es ist halb Prognose von uns. Und halb, ich schaue nochmal auf mein Handy, aber es ist immer noch nichts da, halb quasi Abschlusserklärung, was es sein könnte, ne?
Ja, also sollen wir vielleicht erstmal auf das schauen, was wir schon sicher wissen. Das Gute ist nämlich, das gab es schon direkt zum Anfang der Konferenz. Wir haben schon gesagt, Belém liegt im Regenwald, im Amazonas. Und es gab ganz zu Beginn die die Vorstellung eines neuen Fonds, also eines Geldtopfes für Länder, die Regenwald haben, dass sie den eben noch mehr schützen. Die Idee ist, dass da jetzt Geld eingezahlt wird und dass Gelder, die dort sich auch dann eben am Markt vermehren können, zum Beispiel dadurch, dass auch Privatleute in diesen Fonds investieren, dass dieses Geld dann den Ländern zur Verfügung gestellt wird, die eben ihren Regenwald schützen. Und andersherum, wer seinen Regenwald dann zerstört, der muss selber zahlen. Das Ganze soll über Satelliten bewacht werden. Schauen wir mal alles, ob das so wird. Die Idee klingt auf jeden Fall zumindest ganz gut. Und Deutschland hat sogar gesagt, dass sie jetzt in den nächsten 10 Jahren 1 Milliarde bereitstellen werden, die da reinfließen soll. Einfach so als Anschubskapital muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Und das ist auf jeden Fall mal eine gute Nachricht, würde ich sagen, dass es da zumindest ein bisschen vorangeht und sogar 20% dieser Mittel den Indigenen zuliefern sollen. Über die haben wir jetzt gar nicht so krass geredet, aber die waren auch sehr stark und laut auf dieser Klimakonferenz und haben auf jeden Fall sich Gehör verschafft, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass das so funktioniert hat.
Voll. Dann nächster Stichpunkt. Wir haben es ja heute in der Folge schon 2-3 Mal erwähnt. Ausstieg aus den Fossilen, ein wahnsinnig großes Thema der letzten Jahre immer.
Ja, sollte aber hier gar nicht
Thema sein. Sollte gar keine Rolle spielen. Und es war eine große, große Überraschung, dass das dann auf einmal auch auf den Tisch gekommen ist. Das war vor allen Dingen eine Allianz von 80 Staaten, die gesagt haben, wir müssen darüber reden, wir müssen beim Ausstieg vorankommen und wir wollen das in den Abschlusstext haben. Jetzt haben wir gehört.
Und Deutschland war sogar dabei.
Deutschland war sogar dabei.
Mal dazu sagen, wir sind da öfter mal zurückhaltend bei sowas.
Wir haben aber gerade gehört, hat es nicht in den Text geschafft. Also es ist quasi wahrscheinlich nicht Teil von der finalen Abschlusserklärung, werden wir uns gleich anschauen, aber so die Prognose soll aber vor allen Dingen im nächsten Jahr bei einer Extrakonferenz vorangetrieben werden. Also es ist so ein sehr wahrscheinlich Öl und also quasi großen Ölstaaten, die gesagt haben, das wollen wir auf gar keinen Fall im Abschlusstext haben, aber es ist wichtig für ganz viele andere Staaten. Also der Kompromiss, es ist nicht im Abschlusstext, aber es wird aufs nächste Jahr verschoben und wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes Thema auf der nächsten Klimakonferenz, die übrigens in der Türkei, in Antalya stattfinden wird. Da wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema werden. Und ganz schnell, letztes Thema.
Ist dieser Anpassungsfonds.
Genau.
Damit hast du dich ja viel beschäftigt. Deswegen musst du jetzt so ein bisschen das Thema einleiten.
Ganz kurz auch, Klimaanpassung, vor allen Dingen wichtig für Länder im globalen Süden, weil die einfach schon am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden und halt ganz zu Recht sagen, ey Leute, wir brauchen dafür Unterstützung. Ihr seid die halt quasi unsere Umwelt kaputt machen. Ihr müsst dafür auch bezahlen. Und da quasi ist es in den letzten Jahren schon immer Thema gewesen, Klimaanpassungsfonds zu launchen. Da geht es immer darum, wie viel Geld kommt da rein. Deutschland hat jetzt auch ganz aktuell gesagt, 60 Millionen kommen von uns. Ist etwas, wo auch Leute jetzt, also wo es auch wieder 2 verschiedene Deutungsweisen gibt. Auf der einen Seite kann man sagen, ist ein gutes Zeichen, weil ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite sagen natürlich die Länder des globalen Südens, auch andere Expertinnen, es ist noch viel zu wenig.
Tropfen auf dem heißen Stein.
Sehr, sehr, sehr viel mehr Geld für die Länder. Und auch das wird im nächsten Jahr wieder Thema sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind die Themen, die jetzt einfach immer eine Rolle spielen werden. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was jetzt final beschlossen wird.
Leider.
Wir
denken, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir es vielleicht liegen können.
Ja, ich glaube, aber was man sieht an den Ergebnissen ist, also es wird krass verhandelt, es gibt noch super viele andere Themen, die da stattfinden, das haben wir jetzt alles gar nicht genannt, das kann man auch gar nicht, also selbst wenn man vor Ort ist, man muss sich auf Dinge beschränken, weil einfach so viel gleichzeitig passiert. Aber ja, ich glaube, so diese COP hat wieder krass gezeigt, dass man leider an so einem Punkt ist und ich muss auch wieder von Stagnation sprechen, weil man, es gibt immer diese Staaten, jetzt sind es wieder 80 gewesen, die sagen, wir wollen da vorankommen beim Ausstieg aus den fossilen Energien. Und jedes Jahr ist es das Gleiche. Am Ende passiert es nicht. Es kommt nichts in den Text, weil immer die gleichen Länder bremsen. Die Ölstaaten, Saudi-Arabien, Russland etc., die da sagen, nee, das machen wir nicht. Teilweise sind es dann auch andere Staaten, die dann sagen, ja, wenn wir keine Anpassungsfinanzierung bekommen, dann werden wir auch bei den fossilen Energien nicht zustimmen. Also so ein Gamble ist das dann am Ende. Einfach wirklich krasse Politik, die da gemacht wird. Und deswegen, ja, habe ich irgendwie Sorge, wenn ich so in die nächsten Konferenzen gucke.
Perfekt.
Ob man mit diesen, ja, es ist ja einfach.
Sehr gutes Schlusswort, Jule.
Wie man diese, die Ölstaaten da irgendwie nochmal dazu bekommt, auch wirklich diesen fossilen Ausstieg weiterzubekommen. Aber vielleicht, ja, braucht es dafür eine 2. Konferenz. Kolumbien will die ja ausrichten.
Genau.
Und vielleicht, ja, braucht es dann die dafür.
Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Vielleicht, weil also die Hoffnung war echt, euch jetzt so ein bisschen die Ergebnisse quasi live rüber zu geben. Das hat jetzt nicht geklappt, aber deshalb große Empfehlung. Wir werden heute Abend auf jeden Fall bei dem Instagram-Kanal Klimaneutral, schaut auf jeden Fall vorbei, quasi der ARD-Klimakanal mittlerweile, die Ergebnisse nochmal einordnen und dann auch posten, wenn sie dann raus sind. Also falls euch das jetzt interessiert hat, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben so ein bisschen versucht, euch die Klimakonferenz heute mal hier so ein bisschen herzuholen. Und auch zu zeigen, dass es übelst wichtig ist, sehr kompliziert, aber sehr wichtig. Und vielleicht schaut ihr ja das nächste Jahr, wenn es dann irgendwie heißt, die COP findet statt, die Klimakonferenz, ein bisschen mit anderen Augen drauf.
Nicht nur auf die Kreuzfahrtschiffe, obwohl, was wird es in Antalya sein?
Schauen wir mal. Das würden wir uns wünschen.
Ja. Dann zu guter Letzt zu dem, was auch immer in unserer Folge kommt. Das sind unsere Empfehlungen.
Ganz, ganz schnell. Ich empfehle heute auch KollegInnen, die ihr euch anschauen könnt, die auf der Klimakonferenz dabei waren, die immer sehr, sehr gute Einschätzungen posten auf Instagram. Zum Beispiel Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk oder Clara Pfeffer von RTL, die vor Ort immer live sehr, sehr gut einordnen. Das wäre, glaube ich, heute meine Empfehlung für euch.
Ja, ich habe thematisch gar nichts Passendes dabei, sondern ich habe mich sehr über eine Kolumne gefreut von einem Kollegen, Maxi Arnold, der für Übermedien die Kolumne Hasswort geschrieben hat. Und das war das Verbrennerverbot. Und ich kann das jedem sehr empfehlen, diesen Text mal zu lesen. Wir verlinken den auch in den Shownotes. Ja, ich glaube, Verbrennerverbot ist eines dieser Wörter. Ich weiß nicht, Hasswort, bei mir ist es Technologieoffenheit. Ich weiß nicht,
Atomausstieg.
Okay. Fand ich irgendwie ganz charmant, wie er da nochmal drüber geschrieben hat und nochmal so klar gemacht hat, dass das auch so ein Wort ist, was ich spreche leider auch vom Verbrennerverbot, es so reingeschafft hat, auch in die Berichterstattung und es eigentlich nicht sollte, weil es einfach so suggeriert, dass man gar nicht mehr mit seinem Verbrennerauto fahren darf und irgendwie die ganze Diskussion dadurch ein bisschen schlimmer macht. Ja.
Ja, so viel von uns, von Climate Gossip. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht das nächste Mal auch reinhört und freuen uns auf die nächste Folge, würde ich sagen, oder? Bis dann! Oh, 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 oh